free audio post-production by Alphonic.com.
0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute hier als Interviewpartnerin Agnes Marx. Und Agnes ist Ergotherapeutin und ist Leiterin der Ergotherapiepraxis des Hafens. Herzlich willkommen, Agnes.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Agnes, was ist denn eigentlich Ergotherapie?
Wir begleiten als ErgotherapeutInnen die Menschen, die Tätigkeiten in ihrem Alltag zufriedenstellend durchführen zu können, ihre Rollen zufriedenstellend wahrnehmen zu können und all das, was sie machen wollen oder machen müssen, in der Art und Weise umsetzen zu können, wie das für sie gewünscht ist.
Oh, das klingt erstmal ganz schön abstrakt. Was kann ich mir denn so vorstellen unter den Tätigkeiten, die jemand ja zufriedenstellend ausüben möchte?
Naja, also wenn du überlegst, wie dein heutiger Morgen war, was du gemacht hast, seit du wach bist, bis du hierher gekommen bist, die erste Regung nach Klingeln des Weckers, das ist letztendlich die erste Handlung. All das prägt unseren Alltag und auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wir führen unsere Handlung in einer ganz bestimmten Art und Weise durch. Und wir ErgotherapeutInnen haben durch unsere Ausbildung eben einen besonderen Blick auf die Handlung des Menschen, auf den Menschen selbst und auf dessen Umwelt und auf die Wechselwirkung dieser drei Bereiche. Und wahrscheinlich werden wir heute Morgen alle sehr unterschiedlich unseren Tag begonnen haben und doch werden wir wahrscheinlich alle aus dem Bett aufgestanden sein, in der jeweils ganz individuellen Art und Weise, mal früher, mal später, mal leichter, mal schwerer. Und das konnte natürlich beeinträchtigt sein, zum Beispiel durch Rahmenbedingungen, also das heißt, wir wohnen an einer lauten Straße, haben schlecht geschlafen, oder durch Krankheit. Und jetzt bin ich als Ergotherapeutin tätig in einer ambulanten Praxis. Der Zugang dahin ist vor allem durch Verordnung möglich. Das heißt, ein Arzt muss es verordnen. Das heißt, es muss davor eine Diagnose geben, weswegen die Ergotherapie verordnet wurde. Das heißt, die Menschen kommen zu uns mit einer Diagnose und wir gucken uns mit ihnen die Handlungseinschränkungen in ihrem Alltag an und überlegen, Wege zu finden, wie sie wieder zufriedenstellend im Alltag handeln können.
Hast du mal 2 bis 3 Beispiele von Menschen mit verschiedenen Diagnosen, womit die zu euch kommen und wobei ihr denen dann helfen könnt?
Mhm. Menschen, die zu uns kommen, haben häufig eine Diagnose, zum Beispiel Depression, Angststörung, posttraumatische Belastungsstörungen. Und ja, klassische Anliegen sind, ich möchte meinen Alltag wieder gestalten können. So, und der Alltag ist so komplex wie unser aller Alltag. Das heißt, wir gucken dann mit den Menschen, die zu uns kommen, ganz konkret, ja, welche Bereiche im Alltag sind es denn? Was betrifft es denn? Sind es eher die zwischenmenschlichen Themen? Also ich möchte mich zum Beispiel an meiner Arbeitsstelle nicht so oft aufregen oder ist es eher, ich möchte wieder meine Einkäufe selbst erledigen oder ich möchte wieder mit der S-Bahn fahren können. Aber ich muss mit der S-Bahn fahren können, weil sonst kann ich mit der Arbeit, ich konnte gar keine Wiedereingliederung starten, weil ich komme da gar nicht hin. Und das sind so kleine Beispiele aus dem Alltag.
Wie sieht so eine Ergotherapiestunde dann aus? Ich kann mir vorstellen erstmal, dass es ja vielleicht sehr unterschiedlich ist, ob jemand sagt, ich möchte wieder lernen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder ob es zum Beispiel zwischenmenschliche Konflikte sind auf der Arbeit infolge der Erkrankung.
Ja, genau. Genau, also wir sind eine Praxis, die sehr gesprächsbasiert arbeitet. Wir unterscheiden uns da vielleicht auch etwas von anderen Praxen. Und wir werden zuerst mal gucken, wie schaut es denn aus? Also wie ist denn die Handlung beschaffen, um die es geht? Und können dann oft auch schon ausprobieren, vielleicht auch erstmal nur isoliert in unserer Umgebung der Praxis oder tatsächlich auch, wenn wir einen Hausbesuch verordnet bekommen, dass wir dann auch rausgehen können, dass wir dann auch S-Bahn fahren können oder dass wir dann auch im Umfeld der KlientInnen tätig werden können. Und wenn es jetzt wirklich zum Beispiel ums S-Bahnfahren geht, dann kann so eine Ergotherapiestunde auch aus S-Bahnfahren bestehen. Und das kann dann auch sein, dass wir uns erstmal einfach die S-Bahn angucken, von außen oder wir gucken uns erstmal den Eingang zur S-Bahn an und wir haben zusätzlich zu diesem Blick auf Mensch, Handlung und Umwelt haben wir natürlich auch noch ein sehr solides medizinisches Wissen, hier im Fachbereich Psychiatrie, speziell auch psychiatrisches Fachwissen, sodass wir dann vielleicht im Vorfeld auch schon mal Skills erarbeiten können oder bestimmte Stressregulationsstrategien, also dass quasi der Mensch besser mit dem Stress umgehen kann, der dann aufkommt. Und das dann quasi im Anschluss in einer späteren Einheit, das dann wirklich im Alltag auch umgesetzt wird, zum Beispiel durch S-Bahn fahren.
Für die, die es nicht kennen, magst du sagen, was sich hinter Skills verbirgt?
Genau, Skills ist ja ein Begriff aus der dialektisch-behavioralen Therapie. Wir haben einzelne MitarbeiterInnen, die bei uns da aufgeschult sind. Und Skills sind Techniken zur Stressregulation und zur Anspannungsregulation, die dann die Menschen einsetzen können, wenn eben sie sich in Situationen wiederfinden, die für sie aufregend sind.
Hast du ein Beispiel, was das sein könnte?
Ja, es ist ganz schwierig. Es gibt, also wer sich ein bisschen mit Skills auseinandersetzt, da gibt es so die klassische Chili-Schote, da gibt es die Armbänder, da gibt es, es gibt auf jeden Fall verschiedene sensorische Reize, die da angesprochen werden können. Und es ist dann eben auch Teil des Skills-Trainings, das rauszufinden, welche Skills funktionieren gut. Letztendlich muss es aber eben individuell erprobt werden, was für die einzelne Person gut funktioniert. Das kann zum Beispiel auch im Rahmen der Ergotherapie auch stattfinden.
Also zu schauen, dass die Anspannung runtergeht und die Menschen wieder mehr so im Moment sind?
Genau, ja.
Und du sagst, es gibt Hausbesuche, es gibt Termine, wo ihr unterwegs seid und ihr arbeitet aber auch sehr gesprächsbasiert. Wo ist denn der Unterschied zum Beispiel zu einer Psychotherapie?
Der Unterschied zur Psychotherapie ist auf jeden Fall auch die Brille, die ergotherapeutische Brille. Also wir arbeiten immer orientiert an der Handlung des Menschen und wir betrachten eben auch die Handlung. Welche Erfordernisse hat die Handlung an sich? Welche Erfordernisse stellt die Umwelt an die Handlung und an den Menschen? Und geben dann noch unser Wissen, was wir teilweise auch angelehnt aus dem psychotherapeutischen Bereich haben, noch mit dazu. Also wir haben zum Beispiel ein Wissen über die Krankheitsbilder, über Skills und auch über psychotherapeutische Verfahren, wie zum Beispiel DBT, also dialektisch-behaviorale Therapie, Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Wir nutzen manche Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie, nutzen wir aber, um den Menschen zu befähigen, diese Handlung umsetzen zu können. Und was wir nicht machen, ist, dass wir aufdeckend arbeiten. Das heißt, wir haben viele Menschen, die mehr oder minder viel über ihre Traumatisierung zum Beispiel wissen. Wir werden aber auf keinen Fall da offensiv nachfragen, sondern wenn Wissen da ist, dann ist es gut. Und wir sagen aber auch immer, dass das Sprechen über das Trauma auch retraumatisierend sein kann, weshalb das in der Therapie nur bedingt sinnvoll ist. Und dass es wichtiger ist, im Hier und Jetzt im Alltag zu sein und zu gucken, wie kann der Mensch diese Handlung denn umsetzen.
Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, parallel eine Psychotherapie und eine Ergotherapie zu machen?
Unbedingt. Also, leider Gottes ist ja die psychotherapeutische Versorgung auch gerade hier im Hamburger Süden eher schwierig. Wir haben aber Klientinnen, die beides nutzen und wir stellen da sehr gute Synergieeffekte fest. Also es funktioniert sehr gut, dass Menschen beides nutzen. Und es gibt gar nicht unbedingt so die direkten Absprachen, wer in welchen Bereichen arbeitet. Ich erlebe es aber durchaus so, dass die KlientInnen das sehr gut für sich nutzen können, das eine in der Ergotherapie zu besprechen und dann wieder in die Psychotherapie zurückzutragen oder von der Psychotherapie, was in die Ergotherapie, wenn es um die Umsetzung im Alltag geht, wieder zurückzutragen. Also wenn jemand beides hat, dann beobachte ich da schon, dass es sehr hilfreich ist. Und ganz im Gegensatz, beobachte ich sogar noch häufiger, dass eigentlich ein Gegenüber als Psychotherapeutin durchaus fehlt. Also es wäre manchmal schon wünschenswert, da gäbe es noch eine Psychotherapie oder vielleicht sogar eine Traumatherapie, die noch mitwirkt und Ergotherapie da schon noch stabilisierend wirken kann, aber wahrscheinlich noch mehr möglich wäre, wenn es eine Psychotherapie noch zusätzlich gäbe.
Für wen ist Ergotherapie geeignet und für wen vielleicht nicht?
Ich glaube, wir haben da eher die administrativen Hürden tatsächlich, die eine Ergotherapie schwierig machen. Also gerade die ambulante Ergotherapie erfordert schon die Fähigkeit, Termine regelmäßig wahrnehmen zu können. Das ist der große Knackpunkt, weshalb Ergotherapie passt oder nicht passt. Und ansonsten gibt es wenig Ausschlusskriterien für Ergotherapie tatsächlich. Also wir uns ist wichtig, dass wir klientenzentriert vorgehen. Das heißt, dass wir immer erstmal gucken, wer sitzt mir gegenüber, was ist dessen Realität, was ist dessen aktuelle Situation. Wir versuchen, die Handlung des Menschen zu verstehen und auch zu verstehen, welche Bedeutung hat die Handlung des Menschen für die Person selbst, vielleicht auch für deren Umfeld. Und so schwingt sich das zu Beginn ein auf die Person. Und es gibt relativ selten Fälle, wo wir sagen, das geht gar nicht für die Therapie. Eben der größte Problem kann wirklich sein, dass Termine nicht zuverlässig wahrgenommen werden können. Und dann passt es tatsächlich mit der Taktung in unserer Praxis nicht gut zusammen.
Das ist ja was vielen Menschen in Krisen auch schwerfällt. Mhm. Wie geht ihr in der Praxis damit um?
Also wir haben den Behandlungsvertrag und das ist in der ersten Stunde wird der Behandlungsvertrag unterschrieben und da wird es auch nochmal ganz konkret darauf eingegangen, dass wir eben eine Terminpraxis sind und dass wir Termine, die weniger als 24 Stunden davor abgesagt werden, in Rechnung stellen können. Und das Gute ist aber, dass wir seit der Corona-Pandemie die Möglichkeit haben, teletherapeutisch arbeiten zu können. Damit können wir tatsächlich diese kurzfristigen Ausfälle, zum Beispiel durch Krankheit, sehr gut auffangen, dass wir sagen können, wenn Sie es heute nicht schaffen oder wenn Sie es heute nicht hierher schaffen, weil der Weg zu lang ist oder Sie der Weg zu anspruchsvoll, anstrengend für Sie ist, dann schicke ich Ihnen einen Link und dann treffen wir uns gleich online.
Hm.
Das geht mit den meisten KlientInnen haben wir da einen guten Weg gefunden, tatsächlich auf diese Belastungsfähigkeit gut reagieren zu können. Das war vor der Videotherapie, war das echt schwierig, weil ja tatsächlich die Krankheitsbilder auch häufig mit sich bringen, dass die Belastungsfähigkeit schlecht kalkulierbar ist, schlecht absehbar ist und es dann schnell zu Ausfällen kommen kann. Und durch die Videotherapie können wir da vieles auffangen. Wir versuchen ansonsten auch nochmal Ersatztermine im Laufe der Woche anzubieten. Ja. Und dann gibt es tatsächlich Vereinzelfälle, wo wir dann sagen, ja, wir können da keine weitere Ergotherapie anbieten, weil die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist. Ja. Und dann muss damit tatsächlich ganz vereinzelt die Ergotherapie mal beendet werden.
Wie ist das überhaupt von den Kosten her? Müssen die Menschen selber was zahlen? Gibt es eine Zuzahlung? Ist es kostenfrei? Wie läuft es?
Genau, Ergotherapie ist ein Heilmittel, verordnet durch den Arzt, durch eine Verordnung und wird dann übernommen durch die gesetzlichen Krankenkassen bzw. durch die privaten Krankenkassen. Aber wer dazu Fragen hat, darf mich uns auch gerne kontaktieren. Das ist noch ein bisschen anders. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es so, dass jeder gesetzlich Versicherte in Deutschland 10% der Behandlungskosten selbst tragen muss. Das ist quasi der Eigenanteil oder Zuzahlung bei uns auch genannt. Genau, diese Zuzahlung wird dann zu Beginn der Behandlung von uns in Rechnung gestellt und die Klientin muss es dann selbst bezahlen. Und das Ganze ist bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze von 0,2% des Bruttoeinkommens. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wer also im Laufe eines Jahres über diese Grenze kommt, der kann von der Krankenkasse zuzahlungsbefreit werden. Gegebenenfalls konnte es dann auch noch im Rahmen der Ergotherapie gemacht werden. Aber es lohnt sich dann auch bei der Krankenkasse immer nachzufragen, wie hoch denn die Beitragsbemessungsgrenze ist. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann durch die Krankenkasse getragen. Und wenn Menschen nicht zuzahlungsbefreit sind, dann ist es bei der derzeitigen Vergütung, wir sind da gerade wieder der Berufsverband ist wieder in Verhandlung. Bei der derzeitigen Vergütung ist bei einer 10er-Verordnung eine Rechnung von ungefähr 100 Euro zu erwarten.
Also 10 Euro pro Termin.
Genau, also setzt sich zusammen aus 10 Euro für die Verordnung selbst plus dann 10% der Behandlungsgebühr.
Und du hast gesagt, der Arzt oder die Ärztin verschreibt Ergotherapie. Kann man da zu jedem Arzt und jeder Ärztin gehen oder muss es eine spezielle Fachrichtung sein?
Theoretisch kann jeder Arzt Ergotherapie verordnen. Wir bekommen vor allem Verordnungen durch HausärztInnen, durch PsychiaterInnen und NeurologInnen. Und seit 2 Jahren, glaube ich, ist es auch der Fall, dass PsychotherapeutInnen Ergotherapie verordnen können. Also PsychotherapeutInnen mit Kassensitz.
Wie lange kann man denn Ergotherapie machen? Gibt es nach so einer 10er-Verordnung von 10 Terminen die Möglichkeit, weiterzumachen oder wie ist das?
Der Heilmittelvertrag sieht vor, dass es eine orientierende Behandlungsmenge von 40 Einheiten gibt. Wir hatten lange Zeit tatsächlich eine Genehmigungspflicht. Das heißt, oftmals mussten unsere KlientInnen nach 40 Einheiten zur Krankenkasse oder wir mussten etwas zur Krankenkasse schicken und die musste es erstmal genehmigen, damit dann die Behandlung weitergehen konnte. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile müssen es die ÄrztInnen begründen. Und tatsächlich ist die Realität so, dass die meisten Behandlungen mehr als 40 Einheiten brauchen. Und ich schreibe es durchaus auch den Diagnosen zu, mit denen die Menschen zu uns kommen, beziehungsweise auch mit der Komplexität der Belastungssituation, mit der die Menschen zu uns kommen. Also wir haben durchaus auch schon langjährige KlientInnen, mit denen wir eben peu à peu in Baby-Steps in ihre Handlungsfähigkeit versuchen zu kommen und sie begleiten.
Und wie schnell kann man einen Termin bekommen? Ist das ähnlich wie wenn man einen Psychotherapieplatz sucht oder einen Facharzttermin braucht? Wie ist das?
Ja, das ist nicht sehr unterschiedlich. Also momentan haben wir eine Warteliste. Die ist aber eher kürzer als bei PsychotherapeutInnen, denke ich mal, so zwischen 2 bis 5 Monaten bekommen wir da schon was hin. Und ist aber tatsächlich, also das schwankt auch immer wieder. Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit auch, also es gibt die Gesundheitsversorgung, da gibt es einfach schon wieder Lücken und manchmal mehr Nachfrage als Möglichkeiten. Genau, aber es hängt auch so ein bisschen von der zeitlichen Flexibilität ab, wie die Menschen mit sich bringen. Und dann können wir so nach 2 fängt es dann schon langsam an. Und spätestens nach 5 Monaten finden wir dann schon häufig einen Therapietermin.
Was sind goldene und was sind schwierige Momente in deiner Arbeit?
Ja, die schwierigen Momente, damit fange ich mal kurz an, sind auf jeden Fall die Momente, wenn ich Menschen begleite, ich habe bis jetzt auch wenig Menschen gesehen, die wirklich nicht wollen. Ich lerne häufiger Menschen kennen, die wirklich wollen, die aber in ihren Umfeldbedingungen, in ihrem Alltag und in ihren eigenen Möglichkeiten so viele Beschränkungen haben, dass sie nur sehr schwer vom Wollen ins Können kommen, die auch immer wieder Rückschläge erleiden, wo es immer wieder Schwierigkeiten gibt oder auch zum Beispiel Beziehungsabbrüche, die dann auch vieles durcheinander wirbeln. Das ist dann etwas, wo ich auch für mich wieder sehr klar bekommen muss, was ist meine Rolle, was ist mein Auftrag, was sind meine Möglichkeiten. Die meisten habe ich eine Behandlungsfrequenz von einmal die Woche 60 Minuten und das ist dann auch mein Limit. Also mehr kann ich nicht, dafür, das wird nicht verordnet. Das auszuhalten finde ich teilweise sehr anstrengend und dann nicht selbst die Hoffnung zu verlieren. Das sind so die schweren Momente, denn grundsätzlich schätze ich mich schon sehr positiv, sehr optimistisch ein für meine KlientInnen und denke, irgendwas geht immer. Wir müssen es nur suchen, wir müssen es nur finden. Dieser Optimismus, der trägt mich und ich glaube, der trägt auch die Behandlung ein Stück weit. Und da fällt es manchmal schwer, genau das dann nicht zu verlieren. Ganz im Gegenteil ist dann eben tatsächlich dann diese Momente, und ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es passiert etwas. Menschen, denen oft schon abgesprochen wurde, dass sie überhaupt wollen oder manchmal dann auch ganz haarsträubende Zuschreibungen für psychische Krankheiten. Wenn ich dann Menschen begleite, denen schon abgesprochen wurde, dass sie überhaupt was wollen und dann sitzen die nach 1,5 Jahren da und sagen, Frau Max, ich möchte nicht mehr dissoziieren, ich möchte jetzt präsent bleiben, während sie da sind. Und dann denke ich mir so, okay, cool, wir haben ein Ziel, daran arbeiten wir jetzt. Und das sind für mich die goldenen Momente. wo ich dann merke, okay, es hat sich gelohnt, an die Person zu glauben, an diesen Menschen zu glauben, der hinter all diesen Belastungen steckt. Und tatsächlich, es trägt mich dann auch wieder, weil ich merke, okay, das lohnt sich, dazu arbeiten. Und es macht dann auch Freude.
Das klingt, als müsste man ganz schön geduldig sein. Was glaubst du, was braucht man als gute Ergotherapeutin?
Ich glaube, ja, tatsächlich, Geduld ist schon sehr wichtig und Zuversicht. Und was mir auch sehr hilft, ist tatsächlich, also ich habe angefangen, ich habe mein FSJ gemacht in einem Kinderheim für schwerstmehrfach behinderte Kinder. Und ich habe da Kinder kennengelernt, die auf den ersten Blick relativ wenig konnten. Und ich habe sie ein Jahr begleiten dürfen und gesehen, dass es einfach ganz große Persönlichkeiten waren und die in all den körperlichen Einschränkungen den Alltag in diesem Kinderheim mitgestalten konnten. Ich habe dann danach, nach meiner Ausbildung oder auch schon während meiner Ausbildung im Praktikum, mit Menschen im Wachkoma gearbeitet und ich habe mit denen über den Pulsoximeter kommuniziert. Also ich habe gemerkt, okay, da gehe ich hoch, so angespannt, ich muss jetzt was anderes machen. Also so im übertragenen Sinne. Aber das war für mich so, glaube ich, ganz prägende Momente, aus denen ich heute noch mitnehme, jeder Mensch kann was. Irgendwas geht immer. Und wir müssen es nur finden. Und das Gleiche begleitet mich jetzt immer noch tatsächlich. Ich begleite jetzt nicht mehr die Menschen mit den körperlichen Einschränkungen, gar nicht mehr nur, sondern eher mit den psychiatrischen Diagnosen. Und auch da ist so dieser Glaube an dieses, der Mensch kann handeln, der Mensch möchte seinen Alltag selbstständig gestalten und wir müssen nur irgendwie Wege finden, diesen Willen hervorzuholen, diesen Willen zum Sprechen zu bringen und dann vielleicht tatsächlich auch noch mehr Ideen zu entwickeln, wie dieses selbstbestimmte Handeln tatsächlich auch umsetzbar ist und dann mal ausprobieren. Es ist auch ganz viel Raum halten, also so einen sicheren Raum zu gestalten und den zu halten und damit der Mensch dann selber für sich Strategien entwickeln kann, das zu machen, was er eigentlich machen möchte.
Was denken andere Menschen über deine Arbeit, das vielleicht gar nicht stimmt?
Also, wenn jemand an Ergotherapie denkt, dann gibt es ganz häufig das Bild des Handwerks, des kreativen Gestaltens in Fachbereichen, die noch, also in anderen Fachbereichen, wie zum Beispiel Neurologie, auch werden wir noch mal häufig mit Rasieren gleichgesetzt. Wir haben diese Techniken erlernt. Also wir haben in der Ausbildung haben wir so handwerkliche Techniken und wir erlernen auch manuelle Techniken, so für den Bereich der Neurologie. Und gleichzeitig entwickelt sich die Ergotherapie eben auch weiter in Richtung Empowerment und eben auch in die Befähigung des Menschen, seinen Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Und die Ergotherapie kommt aus tatsächlich eher in einem handwerklichen Kontext, die Ergotherapie im Bereich Psychiatrie kommt aus dem Arts and Craft Movement Anfang des 19. Jahrhunderts in psychiatrischen Anstalten. Und über den Lauf der Zeit wurde es auch immer wieder angepasst. Also damals war so die Überzeugung, durch die handwerkliche Betätigung können wir von den Symptomen abgelenkt werden und der Mensch könnte dann auch ein hilfreicher Teil des Instituts sein. Das hat sich dann nochmal über das biomedizinische Paradigma nochmal geändert. Das heißt, als sich die Medizin nochmal änderte hinzu, es gibt körperliche Dysfunktionen, die sind alleine in den Menschen und die müssen dann behoben werden. Dann hat die Ergotherapie nochmal mehr auch versucht rauszufinden, Parameter rauszufinden, an denen festgemacht werden konnte, wie krank ist denn der Mensch. Und die Ergotherapie hat dann festgelegt, wie die Behandlung stattfinden muss. Und mittlerweile sind wir im biopsychosozialen Paradigma angekommen, also genau, also in dem biopsychosozialen Paradigma sind wir eben einfach viel mehr fokussiert auf die Handlung des Menschen und wir haben nach wie vor unser Wissen zu Körperfunktionen, wie die das Ganze bedingen. Wir setzen aber tatsächlich Handwerk nur noch ein, wenn es tatsächlich das Ziel ist, dass der Mensch sich ein Hobby suchen möchte oder wenn wir Korbflechter in der Therapie haben, aber unser Pedigree ist schon ganz schön trocken geworden mittlerweile.
Euer was?
Unser Pedigree. Unser Pedigree, das Pedigree ist das Ding, was zum Korbflechten benötigt wird. Genau. Das ist so ein klassisches Bild der Ergotherapie, was viele Menschen haben. Tatsächlich ist auch im akutpsychiatrischen Bereich wird ja noch ganz viel handwerklich gemacht und ganz viel kreativ gemacht und hat es sicher seine Berechtigung, dass die Menschen gerade zu Beginn so ein bisschen zur Ruhe kommen und auch erstmal wieder zu sich finden können. Im ambulanten Bereich ist es tatsächlich so, dass es dafür relativ wenig Evidenz gibt, dass Körbchenflechten besser für den Alltag hilft. Genau, deswegen arbeiten wir eben auch direkt im Alltag. Das ist tatsächlich was ganz Entscheidendes und mich nervt es gerade total, dass ich es nicht zusammenbekomme.
Ja, wenn du das so sagst, finde ich, dann klingt es so, als gäbe es so ein Bild von, ich sag mal in Anführungszeichen, so der Basteltante.
Genau.
Und als würde so dieser ganze Unterbau, das Fundament, das, was dem zugrunde liegt, da so fehlen, dem so abgesprochen werden.
Ja, es ist also so, es war vielleicht zu Beginn auch so ein bisschen spürbar, das ist gar nicht so leicht zu erklären ist, was ist eigentlich Ergotherapie, was ist eigentlich Handlung, weil es für uns alle so selbstverständlich scheint. Also alles, was wir im Alltag machen, ist für uns selbstverständlich, weil sonst wäre es kein Alltag mehr. Sobald es nicht mehr selbstverständlich ist, ist es ein Grund für die Ergotherapie. Und das ist aber ganz schwer zu antizipieren, wenn wir unsere Tätigkeiten selbstverständlich durchführen können. Und ich glaube, wir sind als Ergotherapie genau eben in diesem Bereich unterwegs, wo es eben nicht mehr selbstverständlich wird, was aber ja sonst immer so selbstverständlich ist. Und was ich auch ganz häufig in der Therapie habe, ist, dass es doch einfach nur normal sein soll. Und dass man sich dann schon fast in philosophischen Aushandlungen ergehen kann, was jetzt eigentlich dieses Normal ist. Tatsächlich das zu greifen, was für diejenige Person normal ist und dann eine Vorstellung abzubekommen, das ist manchmal schon auch die erste Herausforderung. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich die Herausforderung, Ergotherapie auch nochmal zu erklären, ohne dass es sich anhört wie Psychotherapie oder wie ASP. Also genauso diese ganzen Überschneidungen der Berufsgruppen ist manchmal gar nicht so leicht zu fassen.
Wie lerne ich denn eine Tätigkeit wieder, die ich vielleicht mal konnte und jetzt nicht mehr kann?
Das ist doch das Einfachere. Also Tätigkeiten wieder zu erlangen, die ich mal konnte, weil es dann zumindest ja schon die Vorstellung gibt, wie die Tätigkeit mal ausgesehen hat und wie dieses Normal ausgesehen hat. Häufiger haben wir so dieses Thema, dass es da ein eher fiktives Normal gibt. So muss doch die Tätigkeit aussehen, so wird sie von mir erwartet. Wahrscheinlich. Sei es jetzt, ich muss meine Wohnung aufräumen. Dann gibt es da dieses Anliegen, ich bin jetzt in der Ergotherapie, weil ich muss meine Wohnung aufräumen. Und das ist doch, das geht doch so nicht. So kann es nicht sein. Aber dann zu definieren, wie es denn sein muss, ja, so nicht. Also überhaupt diese Vorstellung zu schaffen, wie möchte ich das denn überhaupt machen, damit es für mich zufriedenstellend ist, das ist letztendlich schon der erste Weg, sich dessen bewusst zu werden. Und häufig, wenn wir uns das wirklich angucken, wie das denn aussehen muss, dann passiert es manchmal auch, dass die Menschen dann bei der zweiten Einheit kommen, Frau Marx, also ich habe da die ganze Kiste, habe ich jetzt mal weggeschmissen, weil ich habe jetzt überhaupt gemerkt, das nervt mich. Also manchmal ist es tatsächlich schon allein die Bewusstwerdung dessen, was ich möchte, was diesen Punkt bringt, in die Handlung zu kommen und es dann wirklich auch umsetzen zu können.
Wie erlebst du das mit, ich würde fast sagen, der Tempofrage, also der Ungeduld, vielleicht etwas Neues zu lernen, dem etwas kleinschrittig zu machen, sich darauf einzulassen?
Ja, oft ist es auch immer ein Schritt, wie in der Therapie gehen, überhaupt die eigene Erwartungshaltung, sich dessen mal bewusst zu werden. Wie erwartet ihr es eigentlich von mir? Und wie realistisch ist es? Und auch, was schaffe ich denn schon? Wir gucken auch ganz oft so, ja, was war denn? Also was haben Sie denn bisher hierher schon geschafft? Und haben Sie wirklich noch gar nichts aufgeräumt? Oder sind es vielleicht schon einzelne Sachen, die schon rausgekommen sind, die Sie schon aufgeräumt haben?
Das heißt, du machst auch aufmerksam auf die kleinen Sachen, die schon passieren. Also ich stelle mir vor, wenn du das Beispiel aufräumen hast und ich mache es jetzt extrem, jemand kommt und hortet Dinge in der Wohnung und kommt dann vielleicht mit dem Ziel, ich möchte, dass es so aussieht wie ein schöner Wohnen.
Ja, Genau. Also zum Glück, so abwegig waren die Zielerwartungen noch nie. Ja, es geht tatsächlich ganz oft darum, also gerade bei, ich denke, das ist auch nochmal eine Besonderheit im Kontext von psychischer Gesundheit, erstmal überhaupt bewusst zu machen, was geht denn eigentlich schon alles. Wir haben bis jetzt auch schon sehr viel defizitär gesprochen. In der Ergotherapie geht es aber eben auch ganz oft darum, was geht denn eigentlich schon? Was hilft mir denn eigentlich? Was brauche ich, um bestimmte Sachen gut zu bewältigen? Und da ist es tatsächlich auch manchmal mein Job zu sagen, so, ja Moment, aber Sie haben mir jetzt gerade erzählt, Sie haben das und das gemacht. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Und vorgestern oder vorhin haben Sie mir noch erzählt, Sie würden so gerne mal, ist das jetzt nicht schon, das ist ja schon fast ein bisschen was von dem, was Sie eigentlich wollten, oder? Und da dann in die gemeinsam zu gucken, eben, was ist denn schon auf der Habenseite alles? Denn also gerade Depression macht ja auch häufig, dass wir genau diesen Bereich gar nicht sehen oder dass wir ihn negieren, dass wir da auch Wahrnehmungsverzerrungen haben, die das gar nicht möglich machen, es überhaupt zu sehen. Und das dann zu sehen und auch zu wertschätzen und dann auch ein Stück weit zu feiern, was denn schon alles geht. Und dass es auch okay ist, dass wir vielleicht noch nicht die schöne Wohnbude haben. Dass es aber vielleicht schon einen Stuhl gibt, auf dem man sich schön hinsetzen kann und vielleicht für sich auch ein Ritual finden kann, was auch ein Stück weit Wohlbefinden auch bringen kann.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ja wieder ein Gefühl macht von, ich habe eine kleine Sache geschafft und das gibt mir eine Zuversicht, dass ich den nächsten Schritt auch schaffen kann.
Ja.
Statt dass ich so einen großen Berg an Dingen habe oder so ein hohes Ziel, was mich zu erschlagen droht, weil es so unschaffbar scheint.
Ja, genau. Und ganz oft kommen ja die Menschen eben mit ganz, ganz hohen Zielen und ganz hohen Erwartungen. Gerade bei Menschen, die schon länger in psychiatrischer Behandlung sind, die kommen auch schon in sehr vorgefertigten Therapiezielen an mit, ich möchte meine Konzentration verbessern, meine Belastungsfähigkeit und dann haben wir ganz viele Funktionsziele. Aber was ist eigentlich im Alltag? Was wünschen Sie sich denn im Alltag? Also ich persönlich vermeide tatsächlich eine konkrete Zielformulierung, weil es oftmals erstmal mehr Druck aufbaut, als wirklich Ziele hervorbringt, sondern ich gehe eher auf so ein detektivistisches Wundern und erkunde das mit den Menschen gemeinsam, was sie wollen und gleichzeitig, was sie können und vielleicht wie von dem, was sie schon können, vielleicht auch mal was in Richtung Wollen geht und wertschätze das dann auch gemeinsam mit den Klientinnen und erlebe das auch ganz häufig, dass das dann die großen Aha-Effekte auch bringt, so ach, okay, ich habe zwar noch nicht die schöne Wohnbude, aber ich habe hier ein kleines Eck in meiner Wohnung, in dem ich mich schon wohlfühle. Vielleicht auch nur ganz kurz, aber da war es mal ganz kurz. Und das gibt dann auch die Energie für den nächsten Schritt.
Das ist eine schöne Formulierung, das detektivistische Wunder.
Ja, wir haben viel Wissen aus Bezugswissenschaften, die Ergotherapie auch mit nutzt. Im Bereich Psychiatrie eben vieles aus dem Bereich der Psychotherapie. Und es gibt aber seit 20 Jahren auch immer mehr, also zuerst im angloamerikanischen Bereich und auch immer mehr jetzt im deutschen Bereich, die Occupational Science, also die Handlungswissenschaft, wo wir eben auch Sachen rausfinden, wie funktioniert Handlung eigentlich. Und es gibt eben auch schon ergotherapeutische Verfahrensweisen, wie zum Beispiel, das eine heißt zum Beispiel Handeln gegen Trägheit oder Lebe dein Leben gut, wo wir uns diese Handlungen gemeinsam mit den Menschen angucken. Und eben wir werten nicht, wir versuchen auch möglichst die schnellen Bewertungen auch so ein bisschen außen vor zu lassen und gucken wir uns das erstmal an und dann finden wir so Aktivitätsmuster, die für die einzelne Person ganz, ganz wichtig sind. Also zum Beispiel, also wenn ich zum Tanzen fahre, dann fühle ich mich immer total gut und dann ist meine erste Vermutung erstmal so, ja, weil Ihnen Bewegung wichtig ist. Nee, aber eigentlich ist es dann irgendwie das Zusammensein mit den anderen und ich mache das mit denen zusammen. Okay, dann scheint Ihnen also das gemeinsam etwas gestalten wollen, etwas zu sein, was für sie wichtig ist an dieser Tätigkeit. Und das quasi so dann zusammen rauszufinden, welche Facetten der Handlung an sich können schon zum Wohlbefinden beitragen und aus dieser Erkenntnis dann vielleicht auch nochmal Schlüsse für weitere Handlungen ziehen. Also wenn ich dieses und jenes nicht habe, dann geht es mir nicht so gut. Also wenn ich mich irgendwie jetzt in einer Tanzgruppe gerade mal nicht wohlfühle, dann ist es vielleicht gar nicht so ein tolles Tanzen gewesen dieses Mal und dann ärgere ich mich mehr. Oder es könnte vielleicht daran liegen, dass ich es nicht gemeinsam gemacht habe mit der Gruppe, sondern es war irgendwie ein Zwist. Also herauszufinden, ja, wie prägen diese einzelnen Aktivitätsmuster mein Wohlbefinden.
Nochmal deutlich sich zu machen, okay, dann ist jetzt der Solo-Tanzkurs vielleicht nicht das, was mein Bedürfnis erfüllt, sondern dann könnte ich auch was anderes machen, wenn es mir in dem Kurs nicht mehr gefällt, wo es aber auch ums gemeinsame Gestalten geht. Dann könnte es vielleicht ein Chor sein oder eine Malgruppe oder.
Oder, genau. Ja. Und schon mal einfach bewusst zu werden, okay, ich bin scheinbar ein Mensch, mir ist es ganz wichtig, was zusammen mit anderen Menschen zu machen. Und wenn ich das nicht habe, dann könnte es sein, dass es auf meine psychische Gesundheit geht.
Also, dass es auch bewusster wird.
Genau. Und das ist eben auch so ein Stück weit mit dem, also ich habe das Detektivistische aus dem Konzept Handeln gegen Trägheit, weil das eben tatsächlich sowas Erforschendes ist. Und wir gehen gemeinsam auf so eine Entdeckungsreise mit den Klientinnen und versuchen gemeinsam herauszufinden, wie das Zusammenspiel sein kann.
Das heißt, ich kann mit Handeln Trägheit vorbeugen?
Das Konzept, das wird Nettler ist, heißt mittlerweile noch ein bisschen komplexer. Es ist ein Konzept aus Kanada. Also wir ErotherapeutInnen, wir nutzen ganz viel aus dem angloamerikanischen Bereich. Da findet ganz viel Neuerung statt. Zum Beispiel das Handeln gegen Trägheit. Das ist jetzt seit ein paar Jahren auch in Deutschland, wird es fortgebildet und genutzt. Und wurde entwickelt tatsächlich für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, um wieder ins Handeln zu kommen. Also im Englischen heißt es Action over Inertia. Wurde dann so ins Deutsche übersetzt. Und genau, da ist eben auch das so ein ganz forscherisches Vorgehen zusammen mit den KlientInnen und da aus der Trägheit oder aus dem Nichthandeln rauszukommen, wieder ins Handeln rein und ja, erstmal über kleine Experimente und dann über diese Bestätigung aus den kleinen Experimenten hinaus ins Größere, in größere Vorhaben zu kommen.
Was waren entscheidende Dinge, die du gelernt hast im Laufe der Zeit in deinem Sein als Ergotherapeutin?
Also entscheidende Dinge waren tatsächlich der Wert des Berufs. Ich habe in Deutschland eine Ausbildung gemacht. Also Ergotherapie wird in Deutschland oder wurde lange Zeit nur als Ausbildung angeboten. Es gibt mittlerweile immer mehr Studiengänge. Ich bin dann nach meiner Ausbildung in die Niederlande gegangen, habe dort noch mal in 1,5 Jahren einen Bachelor gemacht und bin dort mit einem ganz anderen Berufsverständnis wieder zurückgekommen nach Deutschland und habe da dann tatsächlich auch den Kern der Ergotherapie kennengelernt und weiß noch, dass ich irgendwie in meiner ersten Vorlesung habe ich verstanden, welchen Beruf ich schon 3 Jahre davor als Ausbildung gemacht habe. Weil ich hatte da, unsere Studiengangsleitung ist Niederländerin und in einer der ersten Vorlesungen hat sie in einem sehr netten Deutsch uns versucht beizubringen, was Handeln ist, mit dem Satz, wenn ein Baby geht schreien, ein Baby geht handeln. Also die Handlung des Babys ist schreien. Und das war da im Studium habe ich ihn ganz viel auch kennengelernt. Wie wichtig ist es denn, diese Handlung dann zu begutachten und zu gucken, wie die beschaffen ist? Und was ich da eben auch in Niederlanden noch mitbekommen habe, war durch einen anderen Dozenten eben auch die politische Dimension der Ergotherapie festzustellen. Wir können eben nicht nur auf der individuellen Ebene ansetzen, sondern es ist eben auch wichtig, dass wir uns als Ergotherapeutinnen auch politisch kundig machen und auch die politische Dimension mitbedenken, da eben die Handlung des Menschen ganz massiv auch durch politische und strukturelle Bedingungen beeinflusst wird. Also es macht einen Unterschied, wie safe ich das Bürgergeld bekomme oder nicht für meine eigene Sicherheit, für mein eigenes psychisches Wohlergehen. Und daraus entstand dann eben auch mein Blick auf politische und strukturelle Gegebenheiten im Hier und Jetzt und auch auf mein Bewusstsein, mich selbst auch zu positionieren, mich selbst zu gucken, wo stehe ich, wie stehe ich und wie stehe ich vielleicht tatsächlich auch im Kontext der Therapie da. Wie sehr bin ich in der Lage, die Situation des Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu beurteilen? Gibt es da Schnittpunkte oder gibt es da ganz andere Positionierungen, wodurch ich tatsächlich viel mehr fragen muss, wie deren Alltag denn tatsächlich stattfindet und mit meinen eigenen Urteilen auch noch mehr vielleicht zurückhalten muss, weil die gar nicht dazu passen.
Also wie sieht eigentlich die Lebensrealität eines Menschen aus?
Ja, genau. Wie sieht die Lebensrealität eines Menschen aus dessen Perspektive und nicht aus meiner Perspektive? Hm. Also meine Perspektive, klar, ich bringe meine eigene Perspektive mit dazu und ich habe eine Perspektive auf den Menschen. Mir aber immer wieder bewusst zu sein, es muss nicht dessen Realität sein, es kann auch ganz anders sein und ich lasse mir das auch immer gerne erklären und möchte es dann auch gerne verstehen. Und das hat mir dann auch nochmal so ein bisschen Demut dann auch nochmal gegeben, dass ich eben nicht weiß, wie es jetzt weitergeht und wo es jetzt lang geht. Also das ist auch etwas, was wir in den ersten Einheiten oder ziemlich früh zu Beginn der Behandlung, was ich meistens auch anspreche, dass ich eben nicht die Lösungswege kenne und dass ich mir gerne gemeinsam mit dem Klienten das Anliegen anhöre, gucke, was braucht er, was ist der Wunsch, dass ich aber nicht die Lösung habe, sondern dass ich nur mich zur Verfügung stellen kann, dass wir gemeinsam nach der Lösung suchen und dass ich keine Weisungen geben kann und keine Tipps geben kann, was jetzt wirklich gut ist und was nicht, sondern dass wir es nur gemeinsam herausfinden können.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ich würde die Frage etwas umformulieren hinzu, was lerne ich immer noch, was ich immer noch nicht so gut kann? Und es ist tatsächlich Akzeptanz zu lernen, dass ich nicht alles ändern kann. Es gibt einfach so viele Punkte, in denen ich genauso wenig in denen ich auch keine Aktien drin habe, da was zu verändern. Das zu akzeptieren, auch wenn es hart ist und auch wenn man sieht, das ist gerade überhaupt nicht gut, das zu akzeptieren. Es fühlt sich erstmal nicht gut an, das so anzunehmen und ich würde es so gern ändern. Aber an den Gegebenheiten kann ich nichts ändern. Und das darf ich jetzt abgeben. Da muss ich mich jetzt nicht mehr dafür verantwortlich fühlen. Das ist immer noch etwas, was ich lernen.
Ich habe ja immer eine Frage von der Person, die als letztes zu Gast war. Und ich hatte zuletzt Charlotte bei mir im Podcast. Und Charlotte ist Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung. Und ihre Frage an dich ist, wenn du Zeit reisen könntest und du kannst sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft, wohin würdest du reisen und was würdest du mit dieser Fähigkeit machen?
Ich glaube, mir fällt es gerade schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich so verhakt bin, dass die einzige Zeit, die wir dort beeinflussen können, das Hier und Jetzt ist. Dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wollen, das hinzureisen und da etwas zu verändern. Ich glaube, wichtiger finde ich, das im Hier und Jetzt zu gestalten.
Aber du bist gleich beim Verändern, das ist ja auch spannend, ne?
Ja.
Also gar nicht bei vielleicht, ich bin neugierig, ich würde gerne mal das und das live sehen. So bei dir kommt gleich der Punkt, wo kann ich was verändern?
Ja, tatsächlich. Also ich bin tatsächlich ganz zufrieden mit dem Leben, das ich führe und das ich hier im Hier und Jetzt führe. Ich glaube, es gab viel Zeit in der Geschichte, die gar nicht so angenehm war. Das muss ich mir jetzt außerhalb des Fernsehens gar nicht mehr live angucken. Und ich weiß auch nicht, wie die Zukunft wird. Ich glaube, ich befürchte was, da müssen wir auch gar nicht so weit reisen.
Und wenn du ein Hin- und Zurück-Ticket hattest?
Ich glaube, es ist eine Berufskrankheit. Ich bin gerne im Hier und Jetzt und im Alltag. Und ich möchte tatsächlich gern gestalten. Ich möchte wirksam sein. Und ich glaube, das mache ich am besten hier und jetzt.
Also deine Zeitmaschine würde in der Garage stehen und staubig werden.
Vermutlich schon. Es gibt im Hier und Jetzt auch so viel zu verändern, dass das fände ich gar nicht so interessant. Ich möchte machen.
Spannend. Ich glaube, ich wäre neugierig, ganz vieles mal live zu sehen, mal wirklich zu erleben. Also bestimmt auch mit viel Respekt davor. Ist ja auch ungewiss, so eine Zeitreise. Aber ich glaube, bei mir wird auch ganz viel Neugier kommen, einfach mal so einen Eindruck zu kriegen.
Ja, was aber dann bedeuten würde, dass ja auch die Zukunft anders ist. Also diese klassische Zeitreisefrage, was, wenn ich in der Vergangenheit was verändere, was bedeutet das denn dann für die Zukunft? Und vielleicht hat aber ja alles so seinen Sinn, wie es ist. Und also ich denke tatsächlich auch wieder an therapeutische oder an Situationen in der Ergotherapie, dieses was wäre gewesen, wenn und hätte doch nur und wo bin ich schuld oder wieso bin ich so, wie ich bin und hätte ich doch mal was anders gemacht, beziehungsweise hätten meine Eltern mal was anders gemacht. Aber wenn man sich dann bewusst wird, also auch wenn man sich so in transgenerativen Ansätzen sich da informiert und dann sieht, okay, es ist alles, hat irgendwie eine Abfolge und alles ist irgendwie in einer logischen, in einer mehr oder minder logischen Konsequenz, aber es ist irgendwie begründbar und dann weiß ich gar nicht, ja, wo der Punkt ist, den ich jetzt wirklich hätte verändern wollen und wo hätte es denn, was hätte es dann heute bewirkt? Also von daher fällt mir diese Idee mit der Zeitreise tatsächlich schwer.
Na, vielleicht ist da ja auch eine Gelassenheit oder Akzeptanz. Es ist dann ja auch schlau, die Zeitmaschine in der Garage zu lassen, wenn man sich nicht sicher ist, komme ich in die gleiche Gegenwart zurück.
Genau.
Welche Frage möchtest du denn gern der nächsten Person stellen, die zu Gast ist?
Ich möchte die nächste Person fragen, welche Vorbilder ihr berufliches und persönliches Handeln geprägt hat.
Spannende Frage.
Ja, bin gespannt, das zu hören.
Agnes, gibt es etwas, was noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, hier aber noch Platz finden sollte?
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den Podcast höre, dann fällt mir sicher noch was an. Für heute aber nicht mehr.
Okay. Dann vielen Dank für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Ergotherapie. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback habt, schickt uns eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Wir freuen uns auch immer über neue Interviewpartnerinnen oder wenn ihr uns eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.